Wie wir in den ganzen Lesungen, in den Liedern schon gesungen und angedeutet haben, soll es darum gehen, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Wir alle haben sie, Probleme, Herausforderungen unterschiedlichster Art. Und die Frage ist ja immer, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und das Großartige an der Bibel ist, dass sie uns nicht in eine Scheinwelt entführt, in eine Fantasiewelt, in eine magische Welt, sondern sie scheint das Licht der Realität und das Licht von Gottes Wort in unsere Welt hinein. Und so ist der, geht das darüber, der Gottesdienst ist nicht dazu da, die Probleme auszublenden, sondern Gott einzublenden. Und das wünsche ich mir wirklich, dass das heute für dich geschieht. Dass es nicht ist zu sagen, naja, wir hatten eine schöne anderthalb Stunden und es war nett, es war gut und jetzt bin ich froh, dass es zu Ende ist. Sondern ich sage, ich kann da sitzen und ich gehe anders hinaus, als ich gekommen bin. Mit einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Licht, das in meine Situation hineinscheint. Nicht einfach, okay, das war schön, ich habe mich ein bisschen gefreut, wie bei einem Konzert oder wie bei einem Sportereignis oder so, da jubeln alle und nachher gehen sie hinaus und es hat nichts in ihrem Leben verändert. Das ist nicht, wie Gottesdienst sein soll. Gott möchte in unser Leben hineinsprechen, sein Licht in unsere Welt hineinstrahlen. Und so beschreibt die Bibel schonungslos die Probleme, aber auch Gottes Lösung. Und das wollen wir heute sehen in 2. Könige 18, 19. Wir haben vorhin aus 2. Chronik gelesen. Das ist die Parallelstelle dazu. Ich nehme diesmal 2. Könige. Und wollen zuerst sehen, dass wir die Herausforderung zugeben. Einige tun sich sehr schwer damit, zuzugeben, dass es vielleicht gerade schwer ist, dass man schwierige Zeiten durchmacht. Gott nicht. Er beschreibt hier in diesem Abschnitt, den wir auch in der Bibellese gelesen haben, wie die Assyrer in Israel einmarschieren. Und er beschreibt auch die Fehler und die Sünden seines eigenen Volkes. Zum Beispiel 2. Könige 18 in den Versen 11 und 12. Dort heißt es, der König von Assur führte Israel gefangen nach Assur fort und ließ sie in Halach bleiben am Habor, dem Strom Gosans und in den Städten Mediens, weil sie auf die Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten, nämlich alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie hatten nicht gehört und auch nicht danach getan. Das ist Gottes Begründung. Er sagt, ich habe dieses alles gesehen und hier kamen die Konsequenzen. Aber Gott macht auch klar, dein geistlicher Zustand bewahrt dich nicht vor irdischen Problemen. Wenn wir nämlich ein paar Verse zurückgehen zum Anfang von Kapitel 18, da ist von Hiskia oder Jehiskia, je nach Übersetzung, die Rede. Da heißt es, und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sechajas, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen, zertrümmerte die Gedenksteine, rottete die Aschera, das ist ein Götze, aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Der Herr war mit ihm, in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Und dann kommt der König von Assyrien. Das heißt, es wird beschrieben, wie hier jetzt einer ist, der tut, was recht ist in den Augen des Herrn. Und er wandelt mit ihm. Und du würdest ja denken zu sagen, naja gut, dann geht es ihm gut, dann hat er keine Probleme, dann gelingt ihm alles. Aber auch er hat sehr große Herausforderungen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Assyrien erwähnt. Du sagst, was ist das denn? Kann ich auf der Weltkarte nicht finden. Stimmt, aber zur damaligen Zeit war es die größte militärische Macht in dem Bereich der Welt. Und Hiskia war gewarnt, wir haben das eben gelesen, 8 Jahre zuvor wurde Israel, das Nordreich, wurde gefangen von Assyrien, weggeführt, die Bevölkerung versklavt. Auch waren schon eine Reihe Städte des Südreiches der überlegenen Armee, assyrischen Armee, erlegen. In Vers 13, hier in Kapitel 18 heißt es, im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Also hier ist der König von Assyrien mit seinem großen Heer, dem mächtigsten Heer zu der Zeit, und sie marschieren bei ihm ein. Und dieses Heer stand jetzt vor Lachish, das ist, wo ist die Dings? Ist hier unten. Die blaue Fahne da weiter drüben, das ist Jerusalem. Das heißt, die sind schon südlich von Jerusalem. Da sind sie einmarschiert und sie liegen an oder stehen dort und belagern gerade diese Stadt. Und was macht er? 2. Könige 18, Verse 14 bis 16. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assur nach Lachish und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, kehre um von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assur Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des Königshauses vorfand. In dieser Zeit brach Hiskia von den Torflügeln des Tempelraums des Herrn und von den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assur. Er geht also hin und nimmt alles, was er irgendwie finden kann, um diese Forderung zu erfüllen. Und das sind umgerechnet 900 Kilogramm Gold und 9000 Kilogramm Silber. Und er geht jetzt her, plündert seinen Palast, plündert den Tempel, sucht, wo er irgendwie finden kann. Ob er die Summe zusammengekriegt hat, wird nicht explizit gesagt, wissen wir nicht. Aber er versuchte, das Problem selber zu lösen. Er versuchte, mit den Mitteln, die er hatte, das zu lösen. Wir haben auch in der Bibellese vorhin gelesen, wie sie die Mauer zusammengebaut haben und alles versucht haben, was in ihrer Macht war, um sich zu schützen. Aber egal, wie viel du lieferst, die Welt wird nie zufrieden sein. Und das finden wir auch heute, oder? Wie schaut es bei deiner Arbeit aus? Ist es, dass sie sagen, oh, du hast dich die letzte Woche richtig gut angestrengt, wir geben dir 2 Wochen extra Urlaub. Du brauchst nicht wiederkommen, was du bisher geliefert hast, das war so super, Dankeschön, wir zahlen deine Rente, du darfst gehen, du brauchst nicht wiederkommen. Nein, sie wollen immer mehr. Wie ist es bei Sportlern? Hey, du hast den 1. Platz gewonnen, super, vielen herzlichen Dank, du brauchst nie wieder trainieren. Oder Musiker, ihr habt ein tolles Konzert gespielt, du brauchst nie wieder üben. Gibt's nicht. Es ist immer, hey, das war toll, prima, weiter so. Mehr, komm weiter, komm voran, du kannst noch irgendwie weiterkommen in dem, was du da tust. Die Welt ist nie damit zufrieden. Und so schickte der König seine Beamten mit einer weiteren Forderung, Verse 31 und 32. Da sind sie dann also gekommen und sagen zu dem ganzen Volk, hört nicht auf Hiskia, hört nicht auf euren König, denn so spricht der König von Assur, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. Dann soll jeder von seinem Weinstock Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken. Bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenöl und Honig, dann sollt ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Aber hört nicht auf Hiskia, euren König, wenn er euch verführt, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Sie fordern eine Kapitulation. Sagen, kommt raus, ergebt euch, hört gar nicht drauf zu sagen, nee, das könnte auch anders ausgehen. Und diese Herausforderung ist in zwei Richtungen. Versuchung und Bedrohung. Und das zeigt uns, diese Geschichte, die spielt, die hat tatsächlich vor 2800 Jahren, 2700 Jahren stattgefunden. Aber ihr Bezug und ihre Lektion ist hundertprozentig aktuell. Und als ich das gestern auch mit einigen bei der Männerwanderung gesprochen habe, ich dachte so, hey, wenn die nicht wissen, dass ich die Predigt schon fertig habe, die glauben, dass ich das wegen diesem Unterhaltung gesprochen habe. Weil ich habe mehrfach daran gedacht zu sagen, oh, das passt genau zu dem, was Gott uns heute sagen möchte. Das spricht genau zu den Problemen, die wir haben. Er kommt hier also mit einer Versuchung. Er sagt, kommt doch zu uns heraus, ergebt euch. Und ihr dürft weiter essen, ihr dürft weiter trinken und wir bringen euch anschließend in ein Land. Das ist so schön, das ist wunderbar, da braucht ihr euch nicht sorgen. Das Versprechen ist, dass es ihnen gut gehen wird. Aber das war überhaupt nicht deren Interesse. Und wofür die Assyrer bekannt waren, war nicht ihrem guten Umgang mit Gefangenen, sondern im Gegenteil ihre Brutalität. Und du kannst darüber nachlesen, kannst in jedem Lexikon nachlesen, wie die Assyrer ihre Gefangenen behandelt haben. Ich werde es nicht im Gottesdienst sagen, weil es absolut brutal ist. Aber ist das nicht häufig auch heutzutage so? Die Welt lockt mit ihren Versprechungen zu sagen, probier doch einfach alles aus. Halt dich nicht an all die Regeln. Du musst es selber experimentieren. Probier mal diese Droge. Probier mal selber auszuleben. Halt dich nicht an diese ganzen Einschränkungen von wegen Sexualität nur innerhalb der Ehe und so weiter. Probier es aus. Mach es doch, wie du willst. Und verschweigen die Konsequenzen. Und das ist, was er hier anbietet. Er sagt, komm, es wird so schön sein, ihr werdet alles im Überfluss haben. Höre nicht auf das, was der König sagt. Und heute sagen sie, höre nicht auf Gottes Wort. Die Welt hat doch so viel mehr zu bieten. Aber sie verschweigen, du zahlst den Preis. Und er sagt dir, hört nicht auf euren König, hört auf unseren König. Hört auf das, was er zu bieten hat. Die Frage ist, auf wen hörst du? Die Verlockung der Welt oder die Verheißung Gottes? Die Welt verlockt und sagt, wir haben so viel zu bieten, wir geben dir all das, was du dir wünschst, was dich niemals erfüllt. Oder Gottes Verheißung, der sagt, ich gebe dir, was du brauchst und ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich gebe dir ewiges Leben und du musst es dir nicht erkaufen, du musst es dir nicht beweisen, sondern ich habe es für dich bezahlt, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben habe. Ich will es euch schenken, ich will es euch gewähren. Das ist Gottes Angebot. Die Welt verspricht dir Wohlstand in diesem Leben. Gott bietet dir ewiges Leben. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist Jesus, der dort spricht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, wer an Gott glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von dem Tod in das Leben übergegangen. Die Welt sagt, komm, genieße, was da ist. Genieße alles hier und jetzt. Und wir blenden mal alles aus, was danach kommen könnte. Und Gott sagt, glaubt nicht diesen leeren Versprechungen. Ich schenke euch ewiges Leben. Du musst nur erkennen, dass du mich brauchst, dass wir uns vor Gott schuldig gemacht haben, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind, aber dass er uns dennoch liebt und dass er in Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und er möchte es uns gewähren. Er sagt, kommt, ich gebe euch das und ich habe den Preis bezahlt. Und nach dem schwenkt der Rabschake, das ist der assyrische Diener hier, der schwenkt um. Nachdem er gesagt hat, kommt doch raus, wir geben euch all dieses und droht mit den Folgen, sollten sie an ihrem Glauben festhalten. Er verhöhnt, worauf Hiskia vertrauen könnte und sagte, worauf vertraut ihr denn? Vertraut ihr auf Ägypten als politische Alliierte oder vertraut ihr auf euren Gott? die werden euch nicht helfen. Der Feind möchte, dass wir aufgeben und seine Aussage glauben, dass es nur um Macht und Einfluss geht. Dass das alles ist, was ist. Und so sagt er weiter, nachdem er diese Versprechung gegeben hat, was wir eben gelesen haben in Vers 32, sagt er in Vers 33, 2. Könige 18, 33, haben etwa die Götter der Nationen jeder sein Land aus dem Hand des Königs von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamat und Apat, die Götter von Sivaphaim, von Hena und Ava? Haben sie Samaria aus meiner Hand gerettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land aus meiner Hand gerettet haben, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand retten sollte? Ja? Er verweist hier auf all diese anderen Städte, die sie eingenommen haben. Und ich hatte gesagt, in der Karte hier, die sind bei Lachish, und es hat Ausgrabungen in Ninive gegeben. Und dort ist eine Säule, wo sie eingemeißelt ist, die Belagerung von Lachish und ihre Einnahme. Also genau das wird bestätigt. Und sie sagen, auch diese Stadt haben sie im Endeffekt eingenommen. Und sie schildern dieses, wie sie das alles machen. Das heißt, die Belege, die er anführt, die stimmen soweit. Sie haben diese Städte eingenommen. Und bisher konnte niemand Assyrien stoppen. Aber was nicht stimmt, ist ihre Schlussfolgerung. Die Behauptung ist, Gott macht keinen Unterschied, weil die Götter der anderen Städte ihnen auch nicht geholfen haben. Klingt doch logisch, oder? Okay, lass mich einen Vergleich geben, um zu zeigen, wie unlogisch das ist. Okay? Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, da waren diese ganzen Statuen von einem König und die ganzen Statuen haben niemandem geholfen. Schlussfolgerung, der König wird dir auch nicht helfen. Was ist der Unterschied? Das eine sind Statuen, die stumm sind, die von Menschen geschaffen worden sind. Das andere ist ein König mit seiner Macht. Und er sagt hier, pass auf, all diese Götzen, die da in den ganzen Städten waren, die haben den Städten nicht geholfen. Also wird der Gott, den ihr anbetet, wird auch nicht helfen. Unterschied ist, er ist der lebendige Gott, der einen Unterschied macht. Ja, Assyrien hat die anderen Städte eingenommen. Und ja, ihr Heer steht vor Jerusalem. Aber Gott kann retten. Vielleicht bist du in einer Situation, die ausweglos erscheint. Ich fühle mich auch umringt. Umringt von Problemen. Umringt von Umständen, die ich nicht kontrollieren kann. Dann flüchte dich nicht in Ablenkung oder Aktivismus, sondern stelle dich den Herausforderungen. Das ist, was sie hier machten. Sie hörten sich an, was die Assyrer zu sagen hatten. Aber dann gehe damit zu dem Herrn und befehle sie ihm an. Sie haben diese Herausforderung gestellt, wo ist denn dieser Gott, der retten könnte, dass Jerusalem gerettet werden sollte. Vers 36. Da schwieg das Volk still und antwortete ihm kein Wort, denn das war der Befehl des Königs, ihr sollt ihm nicht antworten. Manchmal haben wir auch keine Antworten. Wir können nicht alles erklären. Warum ist genau dieses passiert? Warum zu diesem Zeitpunkt? Aber können wir stillhalten und sagen, hey, ich hab nicht für alles eine Erklärung. Aber ich werde weiterhin auf den Herrn vertrauen. Okay, das hatten wir schon. Unser Vertrauen ist nicht in unsere Lösung, sondern in Gottes Antwort. Deswegen haben die geschwiegen auf der Mauer. Sie sagen, okay, das klingt irgendwie vielversprechend, was du hier sagst. Ja? Und das ist ja auch, wie es bei der Werbung ist. Das klingt erstmal vielversprechend. Kauf unser Produkt und du wirst glücklich sein. Keine Nebenwirkung. Jedenfalls nicht, dass wir es euch sagen möchten. Ja? Also gibt all diese Verheißung. Aber zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Zu dem Zeitpunkt hier weiß Hiskia nicht, wie es ausgeht. Wenn du die Bibel schon mal durchgelesen hast, weißt du, was gleich passiert. Aber die wussten es nicht. Die sahen nur das Heer mit über 185.000 Mann. Und du kriegst gleich mit, warum ich das sage. Sie sehen das vor sich stehen und sagen, gegen das haben wir keine Chance. Die haben bisher die ganzen Städte hier, die Küste runter, alles überrannt. Niemand kann ihm widerstehen. Und Jerusalem war jetzt nicht so eine riesige Stadt, die stärker oder mächtiger Verteidigungswelle hatten als die anderen. Aber wir vertrauen auf Gottes Antwort. Und das ist dann, was Hiskia tut. Kapitel 19. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Dann sandte er Eliakim, den Palastvorsteher und den Schreiber Schebner und die Ältesten der Priester, in Sacktuch gehüllt zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sagten zu ihm, so spricht Hiskia, ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den Rest, der sich noch findet. Bringe deine Herausforderung zu Gott. Der König zerreißt hier seine Kleidung, was ein Zeichen der Demütigung war. Das war kulturell bedingt, das ist, wie sie es gemacht haben. Er als König, er demütigt sich und bekennt, ich kann die Situation nicht alleine lösen. Oft tun wir uns so schwer damit, um Hilfe zu bitten und tun das oft erst, wenn wir alles andere probiert haben. Dabei sagt uns die ganze Schrift hindurch, dass das gerade das Problem des Menschen ist, eigenständig sein zu wollen. Wir sind wie Kinder, die meinen, ich weiß es besser, ich kann meine eigenen Sachen tun, bis sie feststellen, da war doch was dran an dem, was meine Eltern gesagt haben. Oft streben wir danach, unseren eigenen Weg zu gehen, bis wir einsehen, dass Gottes Weg der beste Weg ist. Und dieser Weg, Gottes Weg, ist nicht ein Weg der Selbstoptimierung, sondern der Weg des Vertrauens in Gottes Wirken. Es ist nicht, okay, hier ist Gottes Weg, strenge dich mir an, halte dich an mir Regeln, reiße dich zusammen, gib mehr, strenge dich mir an. Sondern erkenne, Gott, ich brauche dich. Ich habe nicht Erklärung für alles. Ich habe nicht Auswege für alles. Aber ich weiß, dass du die Situation kennst, dass du die Verhöhnung gehört hast, dass du weißt, was vielleicht auch in meinen Gedanken ist und was die anderen darüber sagen. Und ich bitte dich, greife du ein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht lässt Gott uns deswegen alt werden, damit wir einsehen, ich kann es nicht alleine. Weil so vieles, was du vielleicht mit 30 und 40 noch konntest, kannst du mit 60, 70, 80, 90 nicht mehr. Und Gott möchte, dass wir nicht erst mit 60, 70, 80, 90 zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich brauche Hilfe, sondern er lädt uns ein und sagt, oh, ja klar, du kannst versuchen, es selber zu machen. Du kannst versuchen, selber alle Gebote zu halten. Du kannst versuchen, selber gerecht zu sein. Du kannst versuchen, dich durchzusetzen. Du kannst versuchen, Karriere zu machen. Oder du kannst zu mir kommen und sagen, ich kann das Leben nicht alleine. Und ich komme zu dem Allmächtigen, zu dem, der alle Kraft hat, zu dem, der allwissend ist, zu dem, der uns in seinem Wort gesagt hat, ich habe euch lieb, ich habe euch geschaffen, ich habe die ganze Welt geschaffen, ich weiß, wie alles läuft und ich habe die Macht, es zu ändern in einem Augenblick. Komm zu mir, ich lade dich ein und ich will dir helfen. Ich kenne deine Situation und ich verspreche dir, ich bin bei dir. Und ich trage dich, wo du es brauchst. Hiskia sieht das ein und er sendet hier zu Jesaja, um den Herrn um Hilfe zu bitten. Und wir nehmen jetzt nicht die Zeit dafür, aber wenn du es machen möchtest, kannst du heute Nachmittag nach Hause gehen und Jesaja 36 und 37 lesen. Das ist Wort für Wort ein Zitat von diesem Abschnitt. Also Jesaja quasi bestätigt zu sagen, ja, Hiskia war hier, ich kann es selber aufschreiben, das ist genau, was wir miteinander besprochen haben. Und er bekennt, wir haben das gelesen im Vers 3, es ist keine Kraft in uns. Aber wieder, es geht nicht um unsere Fähigkeit, sondern um Gottes Fähigkeit. Und Jesaja lässt ihm ausrichten, Vers 5, so kamen die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja. Und Jesaja sagt zu ihm, so sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann will ich ihn in seinem Land durch Schwert fällen. Jesaja lässt ihm ausrichten, fürchte dich nicht, Gott wird eingreifen. Und so ist auch die Einladung an uns, Philipper 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Statt mich kaputt zu machen mit Sorgen, statt zu denken, was kann alles noch passieren, bringe ich sie zu Gott und sage, Gott, ich habe keinen Ausweg. Aber Gott ist nicht daran interessiert, dass du einen Ausweg findest, sondern dass wir zu ihm kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Man sagt, fürchte dich nicht vor all dem, was gesagt wurde. Furchtlosigkeit resultiert nicht aus der Ignoranz der Gefahr, sondern aus der Gewissheit von Gottes Gegenwart. Furchtlosigkeit kommt nicht zu sagen, oh, ich fürchte mich nicht, weil ich nicht weiß, was da draußen ist. Manchmal wird uns das vorgeworfen, sagen, ja, du bist ja nur so hoffnungsvoll, weil du einfach ausblendest, wie die Welt heutzutage ist, wie die Gesellschaft ist, wie der Arbeitsmarkt ist. Nee, wir blenden das nicht aus, aber wir blenden Gott ein. Das ist der Unterschied. Unsere Hoffnung ist nicht, dass die Umstände so toll sind oder dass wir solche großartigen Lösungen haben, sondern dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält und der einen Ausweg bereitet hat und der einlädt, sagt, kehrt um zu mir und ich will euch retten. Ich will bei euch sein, ich werde euch helfen. Dafür gibt es dann auch erste Anzeichen. Nächster Vers, Vers 8. Und der Rabschake kehrte zurück und fand den König von Assur im Kampf gegen Libna. Denn er hatte gehört, dass er von Lakish aufgebrochen war. Der König hatte nämlich über Tirhaka, den König von Kusch, sagen hören, siehe, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Also der König ist schon mal von der vorigen Stadt, der ist abgezogen. Und sagt, ich gehe jetzt weiterhin. Ich habe gehört, irgendwo kommt noch jemand anders, der mich angreifen will. Ich muss erst mal unterbrechen, was ich gerade getan habe. Aber der König warnt dann in einem weiteren Brief, und ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber Verse 10 bis 13, wo er quasi nochmal das Gleiche schreibt und sagt, denkt nicht, dass ich abrücke. Denkt nicht, dass ihr verschont werdet. Ich werde noch kommen und ich werde euch einnehmen und ihr habt keine Chance. Die anderen Götter haben auch nicht geholfen. Ihr habt keine Chance. Und Hiskia tut das einzig Richtige. Vers 14. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn, Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tue, Herr, deine Augen auf und siehe, ja, die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben die Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, alleine Gott bist. Er tut das einzig Richtige. Er nimmt diesen Brief, er nimmt diese Anklage, er nimmt diese Drohung des Königs und geht damit in Gottes Gegenwart und sagt, Gott, hier, ich rolle diese Schriftrolle aus, hier ist das. Machen wir das? nehmen wir den Arztbrief und legen ihn vor dem Herrn hin und sagen, Herr, nehmen wir unseren Kontoauszug und sagen, Herr, ich habe keinen Ausweg. Ich habe nicht eine Lösung. Aber ich bringe ihn zu dem, der die Lösung ist. Ich sage, Gott, du musst eingreifen. Heißt nicht, ich brauche nur einmal beten und alle Probleme sind wie weggeblasen. Aber ich weiß, dass Gott eingreift und dass er einen Plan hat. Und er selber gibt hier als König zu und sagt, an den Drohungen ist was dran. Der hat die ganzen anderen Städte eingenommen. Aber er betet auch und sagt, Gott, ich bete. Und er hat nicht nur gebetet, bewahre mich, dass mir nichts passiert, sondern, ich habe es eben in Vers 19 gelesen, nun Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du Herr alleine Gott bist. Er betet und sagt, Gott, verherrliche du dich, indem du eingreifst. Und ja, wir haben unsere Vorstellung, wie das wäre. Und Hiskia hatte seine Vorstellung, wie das sein soll. Aber er bringt es dem Herrn und sagt, Herr, hier sind die Umstände. Es wird nicht meine Lösung sein und damit werde auch nicht ich die Ehre kriegen. Aber wirke du so, damit andere auch erkennen, du bist der lebendige Gott, der allein lebendige Gott, der Gott, der anders wirkt als irgendwelche Statuen. Und so kommen wir auch zum dritten und letzten: Vertraue Gottes Wirken. Und der Herr lässt dann durch Jesaja antworten, Vers 20, da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assur, zu mir gebetet hast, habe ich gehört. Und dies ist das Wort, das der Herr über ihn geredet hat. Es verachtet dich, es verspottet dich, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalems, schüttelt das Haupt hinter dir her. Und es geht weiter, dass er sagt, du wirst nicht reinkommen. Du wirst noch nicht mal die Stadt belagern. Du wirst keinen einzigen Pfeil nach Jerusalem reinschießen. Gott hört, was die Leute sagen und denken. Und Gott greift ein zu seiner Zeit. Nicht immer dann, wenn wir es uns wünschen. Nicht, wenn wir die erste Nachricht kriegen. Aber er greift ein zu seiner Zeit. Ich lese nochmal weiter in Vers 23, denn da sehen wir, dass die Menschen denken, ich habe so viel erreicht. Er sagt hier, durch deine Boten hast du den Herrn verhöhnt und hast gesagt, das ist jetzt, was der König von Assur sagt, mit der Menge meiner Wagen habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon. Ich haue den Hochwald seiner Zedern um, die Auslese seiner Wacholderbäume. Und ich komme in seine fernste Herberge, in das Dickicht seines Baumbestandes. Ich habe gegraben und fremdes Wasser getrunken. Und mit der Sohle meiner Füße trockne ich alle Ströme Mazoas aus. Er gibt an und er sagte, schau mal, was ich alles erreicht habe. Kommt bekannt vor? Ja, nicht die Bäche und nicht die Städte. Aber dass Leute sich rühmen, was sie alles erreicht haben. Das ist hier, was Assyrien tut. Und sie tun das aber nur zu dem Ausmaß, wie Gott es zulässt. Vers 25. Hast du nicht gehört, dass ich es lange vorher gewirkt und vom Tag der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Gott antwortet und sagt, naja, aber ich hatte das schon vorausgesagt. Und ich erlaube das zu einem gewissen Grad. Und dann verspricht er, dass Jerusalem nicht eingenommen wird und nicht belagert wird. Und interessant ist, in Ninive, der damaligen Hauptstadt von Assyrien, haben sie diese Säulen ausgegraben. Und ich habe vorhin schon auf die verwiesen, wo gesagt wird, Lachish hat er zerstört und sind Bilder davon drauf. Und steht drauf, dass es Lachish ist. Also eindeutig identifizierbar. Und hier ist, was auf einer dieser Säulen steht. Und ich glaube, ich habe die mitgebracht. Sennacherib, das ist dieser assyrische König, der schreibt da, und ich kann das auch nicht assyrisch lesen, ich muss auf die Übersetzung vertrauen, aber er schreibt da drin, in seiner eigenen Siegessäule sagt er, ich habe all diese Länder eingenommen und, Zitat, ich habe den König von Jerusalem in seiner Stadt eingeschlossen, wie ein Vogel in seinem Käfig. Klingt erstmal gut. Aber was er sagt, ich habe alle anderen Städte platt gemacht und ich bin bis zu Jerusalem gekommen, ich habe sie umzingelt, aber ich habe es nicht eingenommen. Das ist eine assyrische Quelle, Das ist nicht Bibel. Das ist nicht, ja, wir haben uns das irgendwie zurechtgedreht. Das ist, was Ninive bestätigt. Er sagt, ich bin bis dahin gekommen und ich bin nicht reingekommen. So hat er es nicht gesagt. Er hat es wieder nett umformuliert. Kennen wir doch auch. Was die Bibel berichtet, ist, dass der Engel des Herrn das assyrische Heer schlug und sie umkehren mussten. Wir haben das in der Bibellese vorhin schon gehört. Nun, das ist natürlich kein Versprechen, dass Gott alle Feinde vernichtet. Aber es zeigt uns, Gott kann eingreifen und er kann auch auf übernatürliche Weise eingreifen, dass er ein übermächtiges assyrisches Heer, 185.000 Mann in einer Nacht durch den Engel des Herrn tötet. Aber was ist, wenn es nicht so ausgeht? Was ist, wenn wie 100 Jahre später Jerusalem nicht mehr bewahrt wird, sondern Babylon Jerusalem einnimmt und den Erdboden gleich macht? Oder wie bei Jesus Christus, der nicht bewahrt wurde vor dem Kreuzestod. Da dürfen wir wissen, selbst der Tod ist nicht das Ende, sondern Gottes Plan geht weiter. Es ging mit Jerusalem weiter, auch als Babylon Jerusalem eingenommen hat. Und es geht mit Jesus Christus weiter, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der von den Toten auferstanden ist und uns zu sich ruft in die Herrlichkeit. Das heißt auch, Gottes Rettung ist nicht primär eine Befreiung von den Umständen, sondern eine Befreiung von unserer Strafe. Er hat Jerusalem physisch gerettet. Er hat sie bewahrt vor der Vernichtung durch die assyrische Armee. Er hat seine Macht bewiesen. Aber das ist nicht jedes Mal, wie er eingreift. Er hat die Stadt gerettet, aber hat sie auch gerettet, als Babylon Jerusalem eingenommen hat, weil er einen Überrest gelassen hat. Und er hat sie auch gerettet, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Nicht indem er sie vor dem Gericht bewahrt hat, sondern indem Christus das Gericht auf sich genommen hat. Um zu sagen, jetzt ist der Weg frei für Versöhnung mit Gott, dass du und ich bei ihm sein können, komme was wolle. Er hat nicht versprochen, genau wie bei Hiskia, er hat nicht versprochen, lebe ein anständiges Leben und du wirst keine Probleme haben. Er sagt, auf dieser Erde, auf dieser gefallenen, sündhaften Welt wird es Probleme geben. Aber ich bin gekommen, um dich zu retten. Die Frage ist, hast du die Errettung angenommen? Hast du Jesus Christus als deinen Heiland angenommen? Hast du gesagt, ich kann mich nicht selber in den Himmel bringen? Ich kann mich nicht selber retten? Ich bin nicht gerecht genug, um einem vor absolut heiligen, gerechten Gott zu stehen. Aber ich habe verstanden, dass Christus es für mich vollbracht hat und dass er eingeladen hat, wer an ihn glaubt. Damit ist gemeint, nicht nur, dass er existiert hat, sondern dass er meine Schuld, deine Schuld für uns bezahlt hat. Wer das glaubt, dem schenkt er ewiges Leben. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, tu es heute. Hiskia ist mit seinen ganzen Problemen gekommen, hat gesagt, Herr, hier ist die Rolle, schau mal raus, da ist das assyrische Heer. Und da ist keine Kraft in mir, etwas dagegen zu tun. Aber die Kraft ist bei dir und ich nehme das in Anspruch. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann lade ich dich ein. Nimm diese Errettung an und Gott schenkt dir ewiges Leben. Er macht dich neu. Dort hat er einen Geist in den König von Assur gegeben, dass er ein Gerücht hört. Heutzutage gibt er den Heiligen Geist in uns, die wir Jesus Christus als Heiland angenommen haben. Und er befähigt uns, anders zu leben. Und wir sind eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Das heißt auch, wenn du es schon angenommen hast, dann bring deine Anliegen vor den Herrn. Bring den Zettel mit, leg es zu Hause auf deinen Schreibtisch und befiehl es dem Herrn und sag, Herr, es ist keine Kraft in mir, aber die Lösung ist nicht, dass ich eine Lösung finde, sondern dass ich dir meine Probleme bringe. Denn du bist die Lösung, nicht ich habe die Lösung. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Überzeugung. Gott wird retten. Ja, manchmal vor schwierigen Umständen, manchmal in schwierigen Umständen, aber immer durch die Umstände zu ihm in die Herrlichkeit, wenn du ihn als deinen Retter angenommen hast. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, wie du damals wunderbar und übernatürlich eingegriffen hast. Und ich danke dir, dass du dich niemals änderst. dass du heute derselbe bist. Und du kennst die Herausforderung, du kennst die Sorgen, du kennst die Umstände in jedem Einzelnen von uns. Und du willst eingreifen und du willst helfen. Manchmal willst du eine übernatürliche Lösung schenken. Und manchmal willst du, dass wir dir vertrauen und dass wir verstehen und annehmen können, dass selbst der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es die Rettung hin zu dir ist. Herr, ich bete, wenn jemand hier das hört und noch keine Beziehung zu dir hat, denkt, du bist so wie die Götzen der damaligen Zeit, du bist so wie die griechischen, römischen, ägyptischen Götter, dass sie erkennen, du bist der lebendige Gott. Du bist der, der von den Toten auferstanden ist. Du bist der, der lebt. Es ist gut belegt und wir können bezeugen, du bist ein Gott, der Veränderung schenkt. Aber ich bete auch für meine Geschwister hier, die dich kennen und die auch um sich herum blicken und einen Haufen an Feinden, an Schwierigkeiten, an schwierigen Umständen sehen. Herr, dass wir es vor dich bringen und dass wir dir vertrauen, dass du einen Ausweg für uns bereithältst. Herr, danke, dass du das anbietest. Danke für diese Erinnerung heute Morgen. Hilf uns, dass wir dir vertrauen und dass wir deine Lösung sehen können. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte, dass wir aufstehen und noch